Vielen Dank, Alex, für die hinführenden Gedanken und auch ehrlichen Gedanken. Und ich glaube, da kann sich jeder hin und wieder oder ganz oft auch drin wiederfinden. Vielen Dank auch für die Lieder. Es lohnt sich immer auch mal früher hier zu sein, schon mal reinzuhören, was so alles kommt. Und die Liedauswahl ist super und passt auch super. Vielen Dank. Ja, herzliche Grüße auch an die Streamer zu Hause oder wenn ihr unterwegs seid. Schön, dass ihr dabei seid. Allerdings habt ihr nachher einen ganz kleinen Nachteil. Und warum, das werde ich euch zum Schluss sagen. Also kommt auch mal vorbei. Ja, vielleicht erinnert ihr euch noch daran, wir hatten oder ich hatte Ende Januar mit einer kleinen Predigtreihe gestartet. Und das Motto ist, was ich, also Gott oder vielleicht auch ich selbst, schon immer einmal sagen wollte. Und Ende Januar ging es dann um eine Gemeinde, konkret um die Korinther. Und da sind wir zu dem Schluss gekommen, ohne Jesus ist alles nichts. Jesus ist Dreh- und Angelpunkt, er ist Mittelpunkt, er ist Zentrum des Lebens und unser Lebensfundament. Und damit ist ja im Grunde genommen auch schon alles gesagt. Und dem braucht man auch nichts hinzuzufügen. Allerdings wird es heute noch mal etwas persönlicher und Gott möchte dir etwas sagen. Ich habe eine kleine Geschichte zum Einstieg, die hatte ich diese Woche gehört oder gelesen und die möchte ich euch noch mal wiedergeben. Habt ihr schon mal was von Charles Blondin gehört? Der lebte im 19. Jahrhundert. Er war vor etwa 125 Jahren ein berühmter Hochseilartist und von ihm handelt eine interessante Geschichte. Nachdem er schon so allerlei Kunststücke auf dem Hochseil gezeigt hatte, fragte er seine Zuschauer: Traut ihr mir zu, dass ich mit einer leeren Schubkarre über das Seil fahre? Selbstverständlich antwortete das Publikum mit: Ja! Und dann kam seine nächste Frage: Traut ihr mir zu, dass ich mit einer Karre voller Steine rüberfahren kann? Und wieder antwortet das Publikum: Ja! Warum nicht? Seine dritte Frage lautete, und sicher ahnt ihr es schon: Traut ihr mir zu, dass ich diese Schubkarre mit einem Menschen beladen kann und rüberfahre? Immer noch ein lautes Ja, aber auf die letzte Frage gab es keine Antwort mehr. Wer möchte mitfahren? Keiner antwortete. Auch wenn Charles Blondin ein sehr fähiger Artist war, er ist mit dem Motorrad über das Hochseil über die Niagarafälle gefahren, aber spätestens hier, da sind wir uns einig, wird es schwierig. Ich sagte es schon, heute wird es persönlich. Vielleicht nicken wir jetzt innerlich und denken, oh ja, das wäre genau die richtige Predigt für meinen Nachbarn oder für meinen Kumpel, für meinen Kollegen. Aber wenn sie mich betrifft, dann ist das nochmal was anderes. Wärst du mit Charles Blondin mitgefahren? Wahrscheinlich schauen wir jetzt betreten unter uns. Einige Nummern zu groß, insbesondere wenn vielleicht damals das Hochseil noch kein Netz gehabt hätte zum Auffangen. Es geht heute um die 1:1 Beziehung zwischen Gott und dir. Und das wird vielleicht intensiver, als du es geahnt hast. Glaube ist nichts für eine Wochenendbeziehung, wo du sonntags morgens mal für eine Stunde im Gottesdienst bist, was super ist, aber danach beginnt der Alltag und das Gehörte verpufft wie Nebel in der Sonne und Glaube und Gott lösen sich dann wieder auf. Glaube ist eine Beziehung zu Gott, die lebenslang gilt. Für Sonntag und Alltag, 24/7, die ganze Woche, ein Leben lang. Und nicht nur für Hochzeiten, sondern auch und besonders in Krisenzeiten. Denn da wirst du Gott, glaube ich, noch mal anders und intensiver erleben. Auch in finsteren Tälern hat Jesus versprochen, dass er da ist. Und er ist nicht nur ebenso da, sondern er führt, er trägt und er navigiert dich da heraus, wo du vielleicht noch im Nebel steckst. Sein Wort gilt. Gott ist für dich. Es geht heute nicht nur darum, einfach Worte zu finden, die dein Herz erfreuen, das sicherlich auch. Aber es geht hauptsächlich darum, dass dein Glaube gestärkt wird und dass du ermutigt nach Hause gehen kannst. Wir haben einen wunderbaren Herrn. Sein Name soll heute Morgen groß werden und ihm soll die Ehre gelten. Heute geht es nach den Worten an eine Gemeinde noch mal eine Schippe tiefer. Die Worte richten sich nicht nur an eine Gruppe, sondern konkret an dich. Aber darf das sein und stimmt das auch? Oder müssen wir nicht den Kontext beachten, den berühmten Textzusammenhang? Wem gelten denn die Worte? Und sind die immer noch aktuell? Was erwartet uns im Gottesdienst? Ich habe mal 4 Punkte dazu. Zum einen die Frage, wie Gott spricht, wem diese Worte gelten, also der berühmte Textzusammenhang, was wir über Gott lernen, aber auch über uns selbst. Und was bedeuten die Worte für mein Leben? Ich bete. Herr, ich möchte dir danken dafür, dass du ein lebendiger Gott bist, dass du immer wieder zu uns sprichst und dass du Worte des ewigen Lebens hast. Ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen und Ohren weit machst, dass du die richtigen Worte schenkst und dass du uns segnest und ein Segen sein lässt. Amen. Mein erster Punkt, wie Gott spricht. Ich glaube, es ist relativ verbreitet, dass man annimmt, Gott spreche akustisch. Wir kennen vielleicht die Geschichte vom jungen Samuel, der nachts eine Stimme hört und das zunächst nicht einordnen kann. Gott hatte zu ihm gesprochen, die Stimme war deutlich zu hören, aber der junge Samuel und auch zunächst Eli konnten das nicht einordnen. Als es dann klar war, gehorchte Samuel. Er rechnete mit Gottes Reden und folgte seinen Worten. Diese Form des Redens kann es natürlich geben, akustisch die Stimme Gottes hören, aber das ist nicht die gängigste Form. Dann gibt es Träume. Besonders in muslimischen Ländern haben Menschen immer wieder Träume gehabt und sind dadurch zum Glauben gekommen. Wo Glaube und Zusammenkünfte von Christen vielleicht nicht möglich sind, weil sie verfolgt werden, nutzt Gott einen anderen Zugang, zum Beispiel, indem er im Traum redet. Auch das gibt es bis heute. Gott spricht auch durch die Schöpfung. Wir singen es manchmal in einem Lied, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort. Wäre auch mal ein Lied für dich, Uli, denke ich gerade, gell? Wann ist das nächste Mal? Dieses Lieder, die wir gerne singen, Otto. Ach so, okay. Naja, wir freuen uns und sind gespannt. Gott spricht durch die Schöpfung. Mensch und Natur sind keine Zufallsprodukte, sondern sie tragen Gottes Handschrift. Sie sind Gottes Plan. Auch da können wir Gott erkennen. Der nächste und häufigste Weg für das Reden Gottes ist die Bibel. Gott, bitte sprich zu mir. Und er reicht die Bibel. Dort spricht Gott ganz deutlich. Bevor ihr jetzt denkt, das ist ja staubtrocken, das ist es nicht. Je mehr du dich mit der Bibel befasst, desto lebendiger wird sie für dich. Wenn du mehr über Gott erfahren willst, dann gibt es noch einen weiteren Weg. Und jetzt wird es quasi immer konkreter. Und Rüdiger hatte das am Mittwoch auch auf wunderbare Weise beim Abendmahl. Hebräer 1, die Verse 1 und 2. Viele Male und auf verschiedene Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt geschaffen. Ich glaube, deutlicher als durch Jesus geht es nicht mehr. Wenn du Gott kennenlernen möchtest, dann schau auf Jesus. Wenn du Gottes Reden wahrnehmen möchtest, hören möchtest, dann hör auf Jesus. Wem gelten jetzt diese Worte? Der berühmte Textzusammenhang. Ihr habt gehört, wie wichtig die Bibel ist, aber betrifft das wirklich jeden? Geht das direkt an mich? Ich habe mal einen Vers rausgebracht, was schon jetzt ziemlich extrem ist. Und besonders Isolde und das Putzteam, ihr müsst jetzt wirklich tough sein. Nimm von dem Blut und streiche es mit dem Finger an die Hörner des Altars. Das übrige Blut schütte unten an den Altar. Also keine Sorge, machen wir nicht. Putzteam muss nicht Sonderschicht fahren. Wir hantieren jetzt nicht mit Blut. Diese Anweisung ging an das Volk Israel, das damals in der Wüste war. Die Worte Gottes galten den Priestern, besonders dem Bruder Aaron. Wir können es hier nicht eins zu eins umsetzen. Und das brauchen wir auch nicht. Blutvergießen war damals erforderlich, um Schuld zu sühnen. Der Priester trat dann stellvertretend für das Volk ein. Und damit Schuld vergeben werden kann, war natürlich ein Opfer nötig. Damals waren es Stiere und Böcke. Allerdings geschah das symbolisch, stellvertretend. Inzwischen wissen wir, dass Jesus ein für allemal sein Blut vergossen hat, als Lösegeld für viele, als stellvertretendes Opfer, aber jetzt ein für allemal. Auch das hat Rüdiger wunderbar durch den Hebräerbrief deutlich gemacht beim Abendmahl. Dank Jesus ist jetzt der Zugang zum Vater frei. Der himmlische Vater hat Zeit für dich. Du kannst jederzeit zu ihm kommen und das gilt für jeden Einzelnen. Es gibt Texte, wo der Textzusammenhang unwahrscheinlich wichtig ist. Volk Israel, damals. Aber heißt das jetzt, dass ein Großteil der Bibel nicht mehr aktuell ist, dass wir sie nicht mehr beachten müssen, dass sie keine Relevanz mehr hätte? Bestimmt nicht. Darin können wir einiges lernen. Über Gott, über mich und auch für unser Leben. Und damit bin ich beim nächsten Punkt. Nehmen wir noch einmal eine Bibelstelle, die gerne und häufig zitiert wird, auch gerne von mir. Ich habe dich je und je geliebt, ich habe dich zu mir gezogen aus lauter Güte oder aus lauter Liebe. Das klingt doch super. Es geht runter wie Öl. Tolle Worte, eine Liebeserklärung Gottes, je und je, schon immer und wahrscheinlich auch weiterhin von Gott geliebt. Was will man mehr? Aber in welche Zeitgeschichte spricht Gott diese Worte? Jeremia, der sie sagt oder der sie weitergibt, er wurde 626 vor Christus berufen und das war zur Zeit des Königs Josia. Und Jeremia wirkte 40 Jahre bis 585 vor Christus. Was aber zunächst unter einem gläubigen König, nämlich Josia, begann, das endete in einem Fiasko. Das Volk und die Regierung, sie schlitterten in die größte Krise des Volkes Israel. Statt sich an Gott zu wenden, gingen sie zweifelhafte Bündnisse mit Nachbarstaaten ein. Sie vertrauten lieber fremden Herrschern als dem lebendigen Gott. Salopp gesprochen, Juda ging den Bach runter. Es ging ins Exil, in die babylonische Gefangenschaft. Keine einfache Zeit. Und der absolute Tiefpunkt, das war die Zerstörung des Tempels, weil er der religiöse Mittelpunkt und Anlaufstelle für das Volk war. Aber dass Gott dennoch am Volk Israel festhält und genau diese Liebeserklärung macht, ich habe dich je und je geliebt, ich glaube, das ist jetzt noch umso höher einzuschätzen. Was bedeutet das? Gilt diese Liebe Gottes auch mir? Absolut, uneingeschränkt und bedingungslos. Oder ein anderer Vers, nochmal von Jeremia aus den Klageliedern. Die Güte des Herrn hat kein Ende, sein Erbarmen hört niemals auf, sie ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o Herr. Nochmal so ein Lied, Uli, gell? Die Gnade Gottes ist Gottes Angebot an dich. Es ist sein Versprechen, das Versprechen des Erbarmers, dass eher die Berge und Hügel fallen werden, als dass Gottes Gnade von dir weicht. Oder noch so ein Vers. Und ich glaube, den kennen wir alle oder weitestgehend alle auswendig oder haben ihn bestimmt schon etliche Male gehört. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wunderbarer Vers. Gilt uneingeschränkt. Du bist von Gott geliebt. Du bist Gott ein Christus wert. Gott gibt das Liebste, was er hat, seinen Sohn, für dich. So viel bist du ihm wert. Und jetzt möchte ich dich bitten, mach einen kleinen Tausch. Vertausche das Wort Welt und setze deinen Namen ein. Sabine, Peter, Heiko, Ingo, Doro, Antje, Martina, Susanna, Fabienne, Lasse, wen auch immer. Hören wir nochmal auf den Vers. Also hat Gott die Sabine, Heike, dich, Doro, Antje, Martina, Susanna, den Basti, den Lasse, den Alwin, die Fabienne, die Jana, den Norbert und all die anderen geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott liebt jeden Menschen so, als ob es nur diesen einen Menschen gäbe, niemanden sonst, dem er seine Liebe schenken könnte, findet der Kirchenvater Augustinus. Was lerne ich über Gott und lerne ich über mich? Ich glaube, diese beiden Fragen, die könnten ein Schlüssel für das Verständnis der Bibel sein, eine Brille, durch die ich schaue, um Texte zu verstehen. Auch Diskussionen miteinander, und ich bin ein Fan des Hauskreises, sie helfen weiter. Mein Motto lautet da immer, keiner weiß so viel wie alle. Es ist sehr bereichernd, gemeinsam über Gottes Wort nachzudenken und darin zu schürfen. Ich habe euch dazu mal zwei Methoden mitgebracht, wie man das mit Kindern, aber auch mit allen anderen machen kann und wirklich gewinnbringend aus dem Text etwas mitnehmen kann. Der Bibellesebund hat dazu einen Würfel entwickelt und die Symbole habe ich euch hier nochmal 6 Stück an der Zahl mitgebracht. Was lerne ich über Gott? Gelb. Über den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist. Dann die roten Emojis. Finde ich im Text ein gutes oder vielleicht auch ein schlechtes Beispiel von Menschen? Das blaue Ausrufezeichen. Wo gibt es im Text eine Aufforderung? Grün als Hoffnung. Finde ich im Text ein Versprechen? Das rote Dreieck. Vorsicht. Gibt es hier eine Warnung? Und den Goldbarren, was ist mir im Text am wichtigsten? Eine ähnliche Methode, um auf das Wesentliche zu kommen und auf die einzelnen Ereignisse und Personen zu schauen, aber auch, was ist die Kernaussage? Das ist die sogenannte POTSEC-Methode. POTSEC ist eine Abkürzung für Personen in der Geschichte, für den Ort, wo das Ganze spielt, wo das Geschehen handelt, Z für die Zeitepoche, E das Ereignis, was ist passiert und K, das ist der wichtigste Buchstabe, was ist die Kernaussage in diesem Abschnitt? Da kommt es nochmal auf den Punkt. Die Bibel steckt voller Verheißungen, auch für dein und für mein Leben. Was ist deine Motivation, um Bibel zu lesen? Warum sollte ich stille Zeit machen? Weil man es so macht? Oder weil X oder Y es so wollen? Oder weil es für mich und mein Leben als Christ wichtig ist? Es gibt eine Überlieferung, wo eine Bibel gefunden wurde und wo vorne 3 Inschriften drin sind oder 3 Punkte von dieser Inschrift. Und da geht es um diese Motivation, warum die Bibel gelesen wurde. Und der Besitzer schreibt, zum ersten Mal gelesen für meine Mutter, ich denke mal, weil sie es wollte. Zum zweiten Mal gelesen für meine Errettung. Und zum dritten und viele, viele weitere Male auch, um meiner selbst willen, um sie zu studieren. Was kann ich von Gott, von der Bibel lernen? Gott möchte dir etwas sagen. Die Bibel gleicht einem Liebesbrief, den Gott für dich geschrieben hat. Und wir haben jetzt ein Beispiel für solch einen Liebesbrief, wie er lauten könnte. Hartmut spielt uns dazu ein Video ein.
Thank you.
Vielen Dank. Gott kennt dich durch und durch. Er weiß alles von dir, ohne es gegen dich zu verwenden. Albert Frey dichtet: Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Gott kennt alle deine Wege, aber er denkt gut über dich. Er freut sich, wenn er an dich denkt. Wir tragen Gottes DNA, wir sind seine Ebenbilder und wir können gelassen der nächsten Zeit entgegensehen, weil er einen Plan für uns hat, weil er uns Zukunft und Hoffnung schenken will und unsere Zeit in seinen Händen steht. Wir können nichts hinzufügen. Zerbrochenes heilt der Herr wieder. Er trägt dich ganz nah an seinem Herzen. Krankheit und Leiden setzt er ein Ende. Tränen wischt er ab, weil durch seine Wunden alles geheilt ist an Leib und Seele. All das hat er aus Liebe getan. Aber er hat eine interessante und eine entscheidende Frage, ein Herzensanliegen. Er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass du sein Kind wirst. Und ich hoffe und ich wünsche, dass jeder Einzelne auf diese Frage eine Antwort gefunden hat oder sie noch finden wird und mit Ja beantworten kann. Und solltest du Fragen haben oder mit jemandem reden oder beten wollen, dann sprich uns an. Die Gemeindeleitung und jeder andere hier ist dafür bereit. Es ist niemand so schlecht. Keiner braucht sich zu schämen, weil Jesus für uns bezahlt hat. Er hat alles auf sich genommen, wie es dieser Kassenbeleg zeigt. Es ist bezahlt, und zwar für alles. Es gibt nichts, wofür Jesus nicht bezahlt hätte und was er nicht vergeben würde. Und weißt du, was absolut befreiend ist? Der große Evangelist Billy Graham hatte es in dem Moment, wo du ohne Schuld vor Gott stehst, so beschrieben. Derjenige, der Jesus Christus als seinen Retter annimmt, empfängt im selben Augenblick als Geschenk Gottes die Vergebung seiner Sünden. Es bedeutet, man steht vor Gott, als habe man niemals eine Sünde begangen. Wie befreiend. Niemand hat das Recht, dich zu verurteilen oder schlecht über dich zu reden, wenn Jesus dich auch nicht verurteilt. Das hat er der Ehebrecherin zugesprochen und das gilt auch jedem von uns. Es gibt keine Verurteilung für die, die in Christus sind. Mein Mann ist begeisterter Feuerwehrmann und ich habe ihn vorher gefragt, ob ich es sagen darf. Ich darf. Er weiß und Feuerwehrleute wissen, an dem Fleck, wo es schon mal gebrannt hat, da kommt das Feuer nicht mehr hin. In Australien zum Beispiel macht man sich das zunutze. Es werden kleine Feuerchen gelegt, wo der Buschbrand dann keine Nahrung mehr hat. Und so empfinde ich es am Kreuz, wo Jesus im übertragenen Sinn das Feuer schon abbekommen hat. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden haben. Der Zorn Gottes hat sich entladen, aber wir sind sicher, safe. Dank Jesu Wunden bin ich, wenn du möchtest, bist du geheilt. Und diese Beziehung, sie befreit von Angst, von Schuld, von Sorgen. Aus dieser Beziehung mit dem Herrn an der Seite können wir getrost in den Tag gehen. Jesus ist schon da, er trägt, er schützt, er führt, er segnet und tröstet dich. Der letzte Punkt, was bedeuten diese Worte für mein Leben? Ich komme noch einmal auf die Geschichte von zu Beginn zurück, der Hochseilartist. Er wollte in der Schubkarre jemanden mitnehmen und wir haben, denke ich mal, betreten alle unter uns geschaut und uns nicht getraut. Mir ging es zumindest so. Allerdings gibt es von dieser Geschichte noch eine zweite Variante mit einem anderen Ausgang. Zum Schluss hat sich ein kleiner Junge bereit erklärt, in die Schubkarre zu steigen. Und auf die Frage, warum er das denn macht und ob er denn keine Angst hätte, da hat er geantwortet: Nein, natürlich nicht, denn der, der da fährt, das ist doch mein Papa. Du brauchst keine Angst zu haben und darfst sie ablegen, wenn du mit dem himmlischen Vater unterwegs bist. Er hat Gutes mit dir im Sinn. Und er liebt dich. Ich komme zum Schluss. Vielleicht musst du es dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Du bist von Gott geliebt. Du bist Gott einen Christus wert. Du darfst Kind Gottes sein und zu seiner Familie gehören. Und falls nicht, lade ich dich ein. darüber nachzudenken und auch, was es bedeutet, Kind Gottes zu sein. Du hast eine neue Identität. Du gehörst zu Christus. Als Kind Gottes bist du in die himmlische Familie adoptiert. Du hast in Jesus einen Bruder, der mit dir durch dick und dünn geht, der sich für dich einsetzt, dessen Liebe bis ans Äußerste ging. Jesus ging sogar so weit, dass er sein Leben für dich gab. Sein Wort gilt und sein Angebot auch. Du darfst Gott vertrauen. Und auch bei Enttäuschung, sei es durch Menschen, durch Umstände, durch Situationen, verdient Gott unser unerschütterliches Vertrauen. Er ist und bleibt treu. Aber dieses Vertrauen will Tag für Tag immer wieder neu eingeübt und auch gelebt werden. Gott will dein Zufluchtsort sein. Er ist für dich da, an Sonnentagen und an Zitronentagen. Er lässt dich nicht im Stich. Er wendet sich nicht von dir ab. Er ist in Reichweite. Der Herr ist nahe denen, die zu ihm beten und es ehrlich mit ihm meinen. Über das Gebet wird es mal in einer der nächsten Predigten gehen. Ich möchte niemanden überzeugen. Leben in der Nachfolge bedeutet, vom Herrn überzeugt zu sein, ihn zurücklieben. Er hat uns zuerst geliebt. Aber der Meister ist es wert, dass wir ihm sein Leben geben und dass wir ihm mit unserem Leben dienen und den Menschen. Noch einmal eine Liebeserklärung. Johannes 3,16. Und nimm sie persönlich in Anspruch. Er hat es für dich gemacht. Und er hat es aus Liebe gemacht. Du bist von Gott geliebt. Damit wir das nicht vergessen und es auch vielleicht zu Hause oder gleich im Anschluss auf der Zunge zergehen lassen können, lasse ich jetzt noch ein kleines Körbchen mit was Süßem und einen Vers dazu durch die Reihen gehen. Vergiss es nie, du bist von Gott geliebt. Amen.